Liebe Geschwister, seit unserer Wiedergeburt sind wir äußerlich und innerlich in einen Krieg verwickelt worden. Das haben wir schon gesehen, darüber haben wir gesprochen. Wir haben heute Vormittag gesprochen über den äußeren Feind und seine Taktik. Wir haben gesehen, wie mächtig er ist, allerdings nicht allmächtig. Wir wissen, dass er viel vermag, aber wirklich nicht alles, dass wir ihn respektieren müssen, aber uns nicht zu fürchten brauchen vor ihm. Dass wir sogar gemerkt haben, dass er bestimmte Taktiken hat und seine Gedanken uns nicht unbekannt sind. Wir sollen durchaus wissen, wie er reagiert, wie er anzugreifen pflegt, damit wir auch entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen können. Jetzt wenden wir uns zunächst dem inneren Feind zu und müssen über ihn sprechen. Denn der ist es ja, der innere Feind sozusagen, an den der Satan und die Welt ihre Appelle richten müssen. Die kommen ja sonst nicht ran. Die müssen uns sozusagen dazu bringen, dass wir verlockt werden, das selber zu wollen, was er will. Ja, das ist die Taktik Satans. Er kann nicht mit uns machen, was er will. Er kann nur mit uns machen, was wir wollen. Aber das ist das Problem. Das ist unser größtes Problem. Dieser Feind, der in uns wohnt, ist vielleicht größer und für mehr Niederlagen verantwortlich unter uns als Satan mit all seinen Heerscharen. Der Feind, der in uns wohnt. Er ist ein Saboteur ersten Ranges. Und er war des Apostel Paulus prinzipieller Feind und er ist auch deiner. Und wir müssen nun auch mit ihm und mit seinen Wegen einigermaßen bekannt werden. Und wir müssen lernen, ihn zu überwinden, wenn wir den inneren Kampf gewinnen wollen. Dieser Feind, der ist unter einer ganzen Anzahl verschiedener Namen bekannt. Er ist das, was man so in der Spionage-Terminologie nennt, ein Maulwurf. Das heißt, er ist einer, der in das Lebenszentrum jedes echten Christen drin sitzt oder eindringt oder da drin ist schon von vornherein. Und dieser Feind ist nicht Satan, ist nicht die Welt, sondern ist das Fleisch. Mit anderen Worten, und entschuldigt bitte, aber es ist so hart, du selbst bist dein eigener schlimmster Feind. Es gibt keinen schlimmeren für dich. Du selbst bist dein eigener schlimmster Feind. Satan und die Welt, das sind alles furchterregende Feinde, die uns schon zu schaffen machen. Und es ist unmöglich, sie zu besiegen. Ich möchte sie in keiner Weise herabsetzen. Aber wir können sie nicht besiegen, wenn nicht zuvor durch den Herrn natürlich, aber wenn nicht zuvor dieser innere Kampf in uns gekämpft und gewonnen wurde. Und man kann sagen, der innere Kampf ist praktisch der Kampf zur Selbstbezwingung. Ha, da fragt jemand, ja, ist denn das überhaupt möglich? Leute, wir können es doch nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das war nur bei Münchhausen möglich und der war ein Lügner. Also, es geht nicht. Aber so, ja, wieso ist es dann zu verantworten, wenn einer, der durch die Sünde wirklich geschlagen und zerschlagen war, übel zugerichtet war, wenn man dem rät, geh zurück. Geh zurück aufs Schlachtfeld. Kämpfe weiter. Geh hin und sündige nicht mehr. Darf man denn so etwas überhaupt sagen? Wir wissen, der Herr Jesus hat es gesagt. Sündige hinfort nicht mehr. Zu jemand, der durch die Sünde gerade fast kaputt gemacht worden ist. Ist es möglich, die Sünde zu überwinden, die uns schon so lange beherrscht hat? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns einem Brief zuwenden, in dem der Apostel Paulus sehr gründlich auf diese Fragen eingeht. Dazu haben wir jetzt natürlich nicht Zeit, das gründlicher zu machen, nur einige Andeutungen aus dem Römerbrief. Und ich hätte lieber eine ganze Woche mit euch über den Römerbrief gesprochen, Das ist eine so faszinierende Botschaft, dass, aber es gehört ja alles zusammen. Paulus geht im Römerbrief unter anderem das Problem der Sünde an, also jetzt nicht die sündigen Taten, die wir tun, sondern die Sünde als ein Prinzip, aus dem diese Taten kommen. Also die Quelle, aus der die Sünde fließt. Ja? Das Problem geht er an. Denn daraus kommt das ja immer wieder. Und er stellt Sünde so vor, wie eine Despotin, also eine Sklavenhalterin, eine sehr böse Herrscherin, die vor uns steht und wir sind die Sklaven. Und wir haben das trainiert, von Kindesbeinen auf, also von Säuglingsalter an, waren wir egoistisch und haben geschrien und wollten unseren Willen haben, nichts anderes. Und die Sünde hat unsere Glieder zur Verfügung gehabt, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, immer. Das geht so leicht. Die Sünde hat bloß gewunken mit dem Finger oder geschnippt mit dem Finger und schon hast du gemacht, was sie wollte, ohne drüber nachzudenken. Das haben wir trainiert unser Leben lang. Es wird Zeit, da einen anderen Kreislauf reinzukriegen. Und das spricht Paulus hier an. Er erwähnt nämlich in dem Zusammenhang mit der Sünde als Macht unseren Körper. Und immerhin, so viel können wir verstehen, die Sünde, stellt euch mal das richtig ganz dumm, primitiv vor, stellt euch vor, die Sünde ist also irgendeine mehr oder weniger unattraktive Person, die aber eine fürchterliche Macht über uns hat. Ja? Sünde kann in uns nie zur Sünde werden. Also diese Sünde befiehlt uns, macht das und das. Wenn ich der Sünde meine Glieder nicht zur Verfügung stelle, da wird Sünde nicht Sünde. Sünde braucht meine Glieder. Also zum Beispiel, wenn sie mir befiehlt, ich soll stehlen, dann braucht sie mein Gehirn, darüber nachzudenken, wie ich das anstellen kann. Dann braucht sie meine Hände, um das wegzunehmen oder so. Sie braucht immer die Glieder unseres Körpers. Immer, in jedem einzelnen Fall. Sonst ist Sünde keine Sünde. Und dieses Prinzip haben wir nun leider trainiert von Kindesbeinen an. Ich lese mal Römer 6, Vers 12. Da schreibt Paulus, lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Merkt ihr, da wird das also ganz deutlich. Das meint hier nicht eine einzelne Tat, sondern das meint dieses Prinzip Sünde, diese Macht, diese unheimliche Macht, die dasteht. Lasst nicht zu, dass der Leib von dieser fremden Macht beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Also, dass wir das immer schon getan haben, das hängt zusammen mit dem Erbe, was wir sozusagen von Adam her herüberbekommen haben und das uns schon sehr stark zu schaffen macht. Wir gewöhnten unsere Glieder vom ersten Tag unseres Lebens an Unrecht, mindestens erstmal an ganz egoistische Dinge. Es geht alles um uns, alles dreht sich um uns. Ne? Und das merkt man dann in der Familie zum Beispiel, wenn das zweite Kind geboren wird, im Gegenteil zum ersten, dann wird das erste Kind manchmal regelrecht eifersüchtig auf das zweite, weil es merkt, es dreht sich nicht mehr alles um sich. Aber so sind wir aufgewachsen, das haben wir halt trainiert. Wir wollten immer haben und haben und haben. Und alles tun, was uns gerade gefiel. Und wehe dem, unsere Eltern haben nicht mitgespielt. Da gab es Ärger. Auch für uns manchmal allerdings, wenn die Eltern vernünftig waren. Mit der Bekehrung, haben wir schon gesagt, ist etwas Neues in unser Leben hineingekommen. Aber leider wurde dieses alte Programm nicht abgeschaltet. Das hört nicht auf, dass du ein Ich-Bewusstsein hast. Und diese alten Gewohnheiten, die hören nicht von einem Tag auf den anderen auf. Guck mal, warum würde denn Paulus in seinen Briefen an Gläubige so viel schreiben? Zum Beispiel, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Sondern mache was anderes, nämlich das Gegenteil davon. Das alte Programm wird leider in das neue Leben mit hinübergenommen und macht den Körper mit seinen Begierden zu einem inneren Feind. Jakobus stellt das mal so dar, in seinem Brief, Jakobus 4, Vers 1, woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten und sowas alles? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Daher kommt das. Aber die Herrschaft der Sünde, und das ist jetzt das Neue nach unserer Bekehrung, die Herrschaft der Sünde über den Körper ist nicht mehr absolut. Vorher war die absolut. Ja? Ganz egal, was ich getan habe, ob das was Anständiges war oder nicht, das spielt keine Rolle. Ja, ich bin immer in dieser Macht ausgeliefert gewesen. Durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus sind wir grundsätzlich von der Macht der Sünde befreit. Und trotzdem wird unser Körper auch von Paulus nachdem noch ab und zu angesehen als Leib der Sünde. Mit anderen Worten, es ist ein Körper, der abgesehen von den Veränderungen durch die Heiligung, wobei zum Beispiel neue Gewohnheiten die alten ersetzen, aber dieser Körper hört immer noch nicht auf, seinen Begierden nachzugehen. Das ist einfach so. Da kannst du fromm sein, wie du willst, du erlebst das jeden Tag. Der Körper hört nicht auf, diesen Begierden nachzugehen. Letzten Endes aber ist es tatsächlich möglich, dass wir trotz dieses Körpers auch dem Herrn Jesus dienen können. Es ist möglich. Aber das kann ich euch versichern, er wird bis zu unserem Heimgang oder besser noch bis zur Wiederkunft des Herrn, wenn wir das erleben dürften direkt, da wird ein ständiges Ärgernis sein, unser Körper. Und das wird nicht schwächer werden, je mehr wir in der Gnade wachsen. Wir werden mit diesem Problem zu tun haben, das wird niemals aufhören, bis der Herr kommt. Immer wieder. Allerdings, es gibt eine Hoffnung. In Römer 6, da macht Paulus auch Hoffnung. Es ist nun möglich geworden, Christus als dem neuen Herrn anstelle des Alten zu dienen. Ich lese mal Vers 6, Römer 6, Vers 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Versteht ihr? Der Leib der Sünde abgetan. Also wer gekreuzigt ist, ja, der kann sehr schwer sündigen. Also erstens, man kann sich nicht selber kreuzigen, das geht nicht. Ja, da bleibt mindestens eine Hand frei. Ja, ich muss ja noch irgendwie, ja, für den letzten Nagel oder so. Also, und stell dir vor, die Sünde steht jetzt vor dir als eine Macht, eine böse Macht. Und ich hänge am Kreuz, ich stehe ja da, wir sind mitgekreuzigt, das ist eine Tatsache. Genauso wie der Herr Jesus für uns gestorben ist, so ist genauso wirklich, dass wir mit ihm gestorben sind am Kreuz. Jetzt hänge ich am Kreuz, die Sünde steht vor mir und sagt, jetzt klau mal das und das. Da kann ich nur sagen, Entschuldigung, geht nicht. Geht nicht, willst du das machen? Wenn du gekreuzigt bist, da kannst du nicht sündigen. Und wenn du gestorben bist, noch viel weniger. Die Sünde hat also einen Sklaven verloren. Ein toter Sklave ist nicht viel wert. Weiß nicht, 20 Silberlinge oder so musste man zahlen für einen toten Sklaven. Im Alten Testament. Also wenn ich jemand umgebracht hätte, ja, von den anderen Sklaven. So war das damals. Und Römer 6, Vers 12 schreibt Paulus, so herrsche nun nicht mehr die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Merkt ihr? Ja? Es ist also vorher was da gewesen, dass die Sünde natürlich geherrscht hat, in diesem Leib, der mal sterben wird. Und jetzt, es muss nicht mehr so sein. Es gibt also einen Weg da heraus. Körperliche Begierden müssen uns nicht länger bestimmen. Wir müssen uns nicht mehr vom Körper leiden lassen, sondern im Gegenteil, wir können die Glieder unseres Körpers jetzt Gott zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das ist möglich. Ich lese mal Römer 6, ab Vers 13. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sich als Waffen, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. So nach einer modernen Übersetzung diese Stelle. Das Problem ist, wie geht das überhaupt? Also ein Prinzip ist, ja, das erste Prinzip ist, wenn die Sünde kommt, ja, stellt euch richtig primitiv vor als irgend so eine böse Despotin, die befiehlt mir was zu tun, befiehlt meinem Körper. Unsere Gewohnheit ist, dass der Körper automatisch reagiert. Das haben wir immer trainiert. Jetzt sagt Paulus, Es ist eine geistliche Wahrheit. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit ihm gestorben. Wir haben das dokumentiert in unserer Taufe. Wir sind mit ihm begraben. Und wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Alles mit Christus, im Zusammenhang mit ihm. Es gibt also jetzt für uns als Menschen, als geistliche Menschen, eine neue Wirklichkeit. Das heißt, wir sind für die Sünde wie tot, als ob wir nicht mehr existieren. Wir haben jetzt einen neuen Herrn und müssen lernen, unsere Glieder jetzt Gott zur Verfügung zu stellen, als Werkzeuge der Gerechtigkeit, nicht mehr der Sünde. Und das muss man trainieren. Das, was ich jetzt für Gott tun will, also anstelle der Sünde, das ist das Gute, von dem Paulus dann auch später schreibt im Römerbrief, also am Schluss vom Kapitel 6 und dann Kapitel 7. Vor allen Dingen macht er das deutlich. Aber da nennt er das Problem beim Namen. Einerseits, wir haben große Probleme mit der Sünde. Wir tun ja doch immer wieder das Böse, was wir eigentlich nicht wollen. Gut, jetzt wollen wir also umsatteln. Wir tun jetzt das Gute anstelle des Bösen. Das ist eine tolle Sache. Wir dienen jetzt dem Herrn. Ganz ehrlich, wie ist es dir denn gegangen, wenn du dem Herrn dienen willst? Hast du da immer Hurra geschrien oder Halleluja, wie es die Pfingstler machen? Oder du kannst auch mal Halleluja rufen, von mir aus. Das ist keine Sünde. Aber wie war es denn? Hat dir das immer Spaß gemacht, dem Herrn zu dienen? Warst du immer happy, wenn du Bibel lesen durftest? Wisst ihr, in manchen Gebeten, jedenfalls in Deutschland, hört man das so oft, was die Christen dürfen, alles dürfen, fürchterlich viel dürfen die. Die sagen immer dürfen. Das ist so ähnlich wie meine Kinder. Also wenn ich denen, als sie noch klein waren, gesagt haben, also du darfst jetzt abtrocknen. Die haben immer verstanden, ich muss. Ha, wie geht's euch denn beim Bibellesen? Hä? Heißt es nicht manchmal, ich muss? Ja, ich muss doch. Und dem Herrn dienen, war das wirklich immer mit der Freude? Leute, wundert euch nicht darüber, das ist normal. Wir stellen fest, obwohl wir jetzt unsere Glieder sozusagen neu trainieren wollen für den Dienst für den Herrn, oftmals tun wir es nicht und wir haben nicht einmal die Kraft dazu. Und das stellt Paulus fest in Römer 7, Vers 14. Er nennt es beim Namen, ich stelle fest, dass ich, obwohl das Gesetz gut und geistlich ist, ich immer noch fleischlich bin. Und das Gesetz, dass das Gesetz nichts machen kann, um diesen Zustand zu verändern. Letztlich bin ich das Problem. Das Ich, das ist der Brennpunkt aller Schwierigkeiten in uns. Und das Ich stellt nun mal in meinem Körper das Zentrum dar. Mein Körper sehnt sich sozusagen ständig nach, also im Bilde gesprochen, nach dem Knoblauch und den Zwiebeln Ägyptens. Ich werde von den gewohnheitsmäßigen Begierden meines Körpers jeden Tag bedrängt. Selbst dann, wenn die Sünde mich nicht länger beherrschen kann, ist das Ich immer noch dicke da. Und dennoch, also ist wirklich so, dass die Sünde einfach vorhanden ist und so tut, als ob sie mich immer noch unter ihrer Herrschaft hätte. Der Körper kontrolliert mich noch viel zu stark. Das Ich. So, und nun versuchen die meisten Christen, durch ihre eigene Anstrengung gut zu werden. Das Gute zu tun. Weil von einem Christen das natürlich angenommen wird, dass er das Gute tut. Das Problem entsteht dadurch, wenn das Gutsein aus nichts anderem kommt, als aus unserer eigenen Willensanstrengung. Das ist eine sehr mühsame Geschichte. Wisst ihr, wir haben niemals genug Willenskraft. Paulus sagt, Römer 7, Vers 18 und 19, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Ah, wir wollen schon. Und wir könnten uns manchmal hineinträumen, was wir alles für den Herrn tun könnten. Aber das Vollbringen des Guten ist nicht vorhanden. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das übe ich aus. Und dann schreit Paulus, wie jeder Christ schreien würde, wenn er allein den Willen hätte, gut zu sein. Römer 7, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Liebe Geschwister, es sollte uns klar werden, dass wir teilweise nach einem sehr sündigen Muster kämpfen, wenn wir versuchen, den Feind allein mit unserer eigenen Willenskraft und Stärke zu schlagen. Ja, und so windet man sich jedes Mal und beklagt wieder die Tatsache, dass man doch sündige Dinge getan hat, die man vermeiden wollte. Und dass alle guten Vorsätze wieder einmal zunichte geworden sind. Erkenne endlich, du bist wieder gelandet, sozusagen in Römer 7. Du hast versucht, den Feind mit deinen Mitteln zu schlagen. Ist ja klar, ja, wenn ich kämpfe, dann kämpfe eben ich. Da kämpft nicht der Herr. Da kämpfe nur ich und das ist nicht sehr viel. Jedes Mal, wenn du merkst, dass das Fleisch die Kontrolle übernimmt, dann tue Buße und suche nach Hilfe und gewinne die Oberhand darüber. Wenn du dich aufmachst, den inneren Feind sozusagen anzugreifen, bei uns in Deutschland sagte man früher manchmal so der innere Schweinehund, ja, den inneren Feind anzugreifen, wenn du dich aufmachst, wer führt dich da übrigens? Machst du das? Ich? Ich kämpfe gegen ich? Das geht nicht gut. Führt der Geist, wenn du vom Geist Gottes geführt wirst, der in dir wohnt, wirst du gewinnen. Wenn nicht, wirst du das ganze Elend erfahren, das Paulus beschrieben hat in Römer 7. Es muss uns klar sein, liebe Geschwister, so unangenehm das auch ist, dass wir selbst für uns gefährlicher sind als der Satan. Und dass wir den Kampf gegen unser eigenes Fleisch unmöglich gewinnen können aus eigener Kraft, das geht nun mal prinzipiell nicht. Genauso wenig, wie man sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kann, da muss ein anderer auf festem Grund stehen, der uns meinthalb an den Haaren anfasst und rauszieht. Wo er uns rauszieht, ist egal. Aber Hauptsache, er zieht uns raus, weil er auf festem Grund steht. Du kannst das nicht. Und wer meint, dass er sich selbst beherrscht, das ist ja nicht wirklich, dass er sich selbst unter Kontrolle hätte, nur er hat sich so weit, sagen wir mal, unter Kontrolle oder angepasst, dass er angepasst reagieren kann. Dass er höflich sein kann, ja, dass er nicht losschreit vielleicht, aber in seinem Innersten hat sich ja gar nichts geändert. Wir müssen einfach daran erinnert werden, dass wir immer so schnell wir können zu unserem Herrn Jesus zurücklaufen, um Vergebung zu bitten und um neue Kraft. Und er allein kann uns ja aufrichten in den vielen Niederlagen, in der Vielzahl von Niederlagen, die wir erlebt haben, durch uns selbst. Und er kann uns im nächsten Krieg dann, im nächsten Kampf den Sieg geben. Wenn, ich will es mal versuchen, jetzt aufzuzeigen. Es sind drei Schritte zu gehen, wenn wir Versuchungen überwinden wollen. Ich will das mal tun, anhand von Römer 6. Wenn wir das mal aufgeschlagen haben, wenn ihr noch so weit denken könnt heute Nachmittag, also ist natürlich ein bisschen schwierig. Römer 6, und damit ihr ein bisschen munter werdet, überlegt doch mal, also welche Sünden sind so bei euch zum Beispiel im Gange? Ich möchte es gerne mal mit euch durchexerzieren, also mit irgend so einer Versuchung zur Sünde, ja, an diesem Beispiel, wie das aussehen könnte. Da brauche ich mal eine, also ich höre, was gibt das so? Da ist die Verlegenheit groß, wa? Nennt mir irgendeine Sünde. Okay, nehmen wir mal die. Geltungssucht. Paulus beschreibt in Römer 6 drei Schritte. Der erste steht in Vers 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Der erste Schritt lautet erkennen. Erkennen ist mehr als bloß Wissen, ist mehr als dass ich bloß eine Information rüberkriege von irgendwoher. Also es reicht nicht aus, dass ich weiß, dass der Herr Jesus mit mir oder ich mit ihm am Kreuz gestorben bin. Das ist jetzt theoretisch. Ja, das weiß ich irgendwie mal. Erkennen bedeutet, dass das für mich, also dass ich das persönlich erfassen kann. Das ist fast so etwas Ähnliches wie Heilsgewissheit, aber auf einer anderen Ebene. Ja, ich weiß, es ist wirklich so. Ich will es erfassen im Glauben. Ich erkenne, das ist wirklich geschehen. Es ist genauso wie die gleiche Wirklichkeit objektiv geschehen. Und indem ich das erkenne, dann eigne ich mir das subjektiv an. Ja, das ist sowieso geschehen. Christus hat das ohnehin getan. Das ist vorbei. Das ist schon vor 2000 Jahren geschehen. Dass wir mit Christus gekreuzigt worden sind. Das sagt die Bibel als feste, klare Tatsache. Das gilt es jetzt also zu erfassen. Versteht ihr, ich schalte jetzt mal wieder um zum Anfang unseres Christseins, als wir unsere Sünden erkannt haben. Die einzelnen Taten, die wir getan haben. Dann haben wir auch gemerkt, eines Tages, der Herr Jesus ist für diese Sünden am Kreuz gestorben. Stellvertretend, für mich. Ich sollte da eigentlich hängen, aber er hing. Als ich das erkannte, wurde ich heil. Und ich habe es dann für mich in Anspruch genommen, ja? So, hier in Römer 6 ist es genauso. Hier geht es um die Botschaft, ich darf erkennen, dass ich tatsächlich mitgekreuzigt worden bin. Damals. Wir müssen den Zeitfaktor sozusagen mal ausschalten. Vor Gott gilt das ohnehin nicht. Da ist es also alles wie eins. Ich bin also mit ihm mitgekreuzigt worden. Und jetzt stelle ich mir vor, da steht die Sünde wieder. Was hätte das für Konsequenzen? Es hat eindeutig die Konsequenz, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. So, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, Geltungssucht war das, ne? Also, das steckt schon stark drin in uns. Ich möchte also gern groß rauskommen. Ich möchte was gelten, ich möchte anerkannt sein vor Menschen. Das ist also automatisch jedem mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Und ich erkenne natürlich, das habe ich schon lange vorher gewusst, das ist Sünde. Weil das Wort mir das sagt. Geltungssucht ist also nicht das Ideale. Von daher hielten es Christen also schon schwer, jedenfalls Politiker zu werden, jedenfalls an oberer Stelle. Das geht da kaum anders. Also mit Geltungssucht geht das bei uns nicht gut. Ich darf das erkennen und glauben. Ja, Herr, auch für meine Geltungssucht, nicht nur dafür bist du gestorben, das wäre ja sozusagen für die vergangenen Sachen, wo ich also der Geltungssucht nachgegeben habe, ja, wo ich wieder mal angegeben habe wie eine Lore Affen oder so, sagt man bei uns. Okay, jetzt also nicht mehr. So, aber jetzt kommt die Geltungssucht wieder. Ich stelle mir das so vor, da kommt man in böse Konflikte manchmal. Also, ich kann mich noch erinnern, ich selber hatte mal, das war in Leipzig, bei uns zu einer Rüstwoche. Wir haben da also einmal im Jahr so eine Brüderrüstwoche, wo so eine ganze Menge der verantwortlichen Brüder zusammenkommen. Und als ich das erste Mal einen Vortrag zu halten hatte, als so ein Pimpf da, ich habe mir gesagt, ich habe mich natürlich vorbereitet, so gut ich konnte. Und ich weiß noch, ich war da mit einem anderen Bruder, mit einem älteren, erfahrenen Bruder im Quartier. Habe gesagt, ja, worum soll ich denn eigentlich beten? Soll ich den Herrn bitten, dass der Vortrag jetzt gut gelingt? Aber da wäre ich doch stolz, oder? Wäre doch gar nicht gut, so zu beten. Ja, ich kann da aber auch nicht beten, dass der Vortrag nicht gelingt. Ja, was soll ich denn machen? Es ist nicht so einfach. Wir stehen schon ganz schön in der Zwickmühle. Natürlich will ich dem Herrn dienen, so gut ich kann. Aber nicht das tun mit dem Schielen auf Menschen, was jetzt Menschen sagen oder so. Gott sorgt schon dafür, dass du geehrt wirst. Brauchst dir keine Gedanken zu machen. Oder dass du einen Dämpfer kriegst, je nachdem, was man gerade braucht. Manchmal braucht man dies, manchmal braucht man jenes. Aber, also der erste Schritt, jetzt, ich sehe diese Gefahr, diese Versuchung, dass ich mich wieder rühmen will, angeben will. So, ich erkenne, aha, mein alter Mensch, ich bin ja mit Christus gekreuzigt. Also der Leib ist der Sünde abgetan, also mache ich mir gar keine Gedanken mehr drüber. Okay, ich strenge mich nicht mehr an, dass die Leute mich mögen. Ich mache einfach, was der Herr mir aufgetragen hat, Punkt. Wenn es eine unangenehme Botschaft ist, müssen sie halt fressen. So. Zweitens, Vers 11, geht weiter, der nächste Schritt. Der heißt rechnen. In der Bibel, in der Elberfelder steht das hier, haltet euch. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das soll so ähnlich sein wie in den USA, habe ich mal gehört, oder in Kanada, du kannst das vielleicht besser sagen, wenn da irgend so ein Bär kommt. Also habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, also stell dich tot. Wenn das Viech kommt, oder frisst er mich dann trotzdem? Also, okay, haltet euch der Sünde für tot. Denn es ist ja so, der Tod ist ja nicht unser physischer Tod. Das spielt sich ja alles auf einer geistlichen Ebene ab. Und Sünde ist ja zunächst auch, das ist ein geistiger Kampf, auch ein geistlicher Kampf mit der Sünde. Und diese Versuchung, also zum Rühmen, sich erheben, die kommt so. Jetzt, ich weiß, ich bin mit dem Herrn gestorben. Eigentlich ist die Sache erledigt. Der zweite Schritt, jetzt rechnet damit. Rechnen ist eine ganz kalte Angelegenheit, jedenfalls für mich. Mathematiker mögen da vielleicht hohe Gefühle haben, also ich nicht. Aber im Rechnen normalerweise ist das eine kalte Angelegenheit. Rechne damit, du bist jetzt tot. Für die Sünde. Denn das Dumme ist, wir hören noch, wie die Sünde redet. Wir hören ihr Reden noch, wir hören ihre Versuchung noch. Leider, das passiert einfach. Und jetzt, ich sag's mal so, stell dich tot. Also rechne damit, dass du tot bist. Wie wäre das? Bei dem Beispiel, also wenn es um die Geltungssucht geht, würde ich sagen, ich versuche gar nicht erst gegen die Geltungssucht anzukämpfen. Ja, ich fange also jetzt nicht an zu beten, oh Herr, bewahre mich vor der schlimmen Geltungssucht und hilf doch, dass ich jetzt nicht wieder das suche, dass ich geehrt werden könnte. Weißt du, das ist auch eine ganz psychologische Sache, da beschäftige ich mich ständig mit dieser Sache und die wird immer stärker in mir. Und das ist der Grund, warum ich schlag mal auf den Busch, ich möchte schon behaupten, warum du an dieser Stelle, wo du angefangen hast, gegen die Sünde zu beten, die war noch vorher als Versuchung erstmal da. Die ist noch nicht passiert, ja? Die kam als Versuchung. Du hast angefangen, dagegen zu kämpfen und du bist regelmäßig gefallen. Das ist der Grund hier. Das steht hier. Römer 6, Vers 11. Haltet euch der Sünde für tot. Du darfst dich nicht rühren. Denn in dem Moment, wo du gegen die Sünde kämpfst, gewinnt die Sünde Übermacht. Ja? Das ist das einfach so. Wo der Bär merkt, wenn es so wäre, also, ja, ich bin doch noch am Leben. Dann fängt er schon an, mit mir zu kämpfen. Da habe ich keine Chance. Der ist viel stärker als ich. Die Sünde ist stärker als ich. Und selbst wenn du dagegen betest, kämpfst du ja. Das ist dein Gebet und es ist nebenbei gesagt ein Gebet des Unglaubens. Denn wenn du so betest gegen die Sünde, die also jetzt noch vor der Tür lauert, als Versuchung, ja, in dem Moment machst du ja deutlich, du bist gar nicht tot. Du beweist ja genau das Gegenteil. Deswegen haltet euch der Sünde für tot. Kämpfe nicht dagegen an. Das klingt jetzt komisch, aber es ist so. Deswegen kommt jetzt ein dritter Schritt. Da steht Vers 13. Stellt auch nicht eure Glieder dar der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten, und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also jetzt, vorher habe ich immer meine Glieder der Sünde zur Verfügung gestellt. Also meinethalben meinen Mund. Ich habe mir ein paar interessante Witze überlegt, ja, damit das also schöner wird oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe versucht, die Leute zu kriegen oder ich habe versucht, jetzt bei diesem Beispiel, also mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, zu rühmen, groß zu machen. Das habe ich früher immer so gemacht. Jetzt will ich es ja anders machen. Ich weiß, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich halte mich auch der Sünde für tot, ich kämpfe also gar nicht dagegen an. Aber jetzt, wie macht man das? Die Glieder jetzt Gott zur Verfügung zu stellen, wie geht das? Ich denke, es ist simpel und oft in der Bibel so gesagt, also ganz einfach, tue das Gegenteil. Ein anderes Beispiel, was ich vorhin zitierte, von dem Stehlen. Ja? Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen Händen, damit er etwas, ich weiß es nicht mehr ganz genau, sinngemäß, damit er etwas weiterzugeben habe an andere. Das heißt, das Gegenteil von stehlen ist schenken. Wenn du statt zu stehlen schenkst, stiehlst du nicht mehr. Offensichtlich. Wir müssen also rauskriegen, was wäre denn jetzt das, also jetzt mal im biblischen Bild gesprochen, dass ich meine Glieder Gott zur Verfügung stelle. Was wäre denn das bei dem, also, wie hast du gesagt, sich rühmen? Nee, die Geltungssucht, ja? Gelten zu wollen. Das Gegenteil wäre, offensichtlich, ich selbst bin nichts wert. Also, ja, auch tiefstapeln, das kann auch gefährlich sein. Denn das, ja, genau. Das wäre eine gute Idee, was der Rudi eben sagt, also jemand anders rühmen. Jemand anders groß machen. Meistens machen wir es ja so, dass wir jemand anders schlecht machen, weil wir dann automatisch besser dastehen. Ne? Oder wir machen es mit kluger Berechnung so, uns selbst schlecht machen, damit die anderen sagen, na, das ist ja nicht so. Da wollen wir doch das Lob hören. Also es ist gefährlich, Am besten ist tatsächlich so, wie Rudi hier bei diesem Beispiel es gesagt hat, jemand anders groß machen. Wen kann ich größer machen, besser groß machen als meinen Herrn? Aber das kann natürlich auch manchmal bei Menschen sein. Warum nicht? Dass ich dankbar bin, was ich von diesem oder jenem Bruder empfangen habe, das darf ich durchaus sagen. Also es kommt nicht darauf an, ob ich gerühmt werde oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, ich will einfach das Gegenteil von Sünde tun, meine Glieder Gott zur Verfügung zu stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Da kommt dann allerdings noch eins dazu, das ist dann die Botschaft von Römer 7, die lautet, weißt du, nicht mal dazu hast du die Kraft. Das sagt Römer 7 eigentlich. Deswegen überlass es einfach Gott. Du kannst getrost an dir verzweifeln. Das ist echt gut, weil denen ist der Herr nahe, denen, die zerbrochenen Herzens sind, zerbrochenen Geistes, zerschlagenen Geistes. Solange du noch so groß von dir denkst, dass du das denkst, das doch zu schaffen, mit ein bisschen besser Anstrengung, mit ein bisschen mehr Taktik, das ist genauso, wie man das früher gesagt hat, ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, wenn jemand also am Ertrinken ist, ja, der Rettungsschwimmer, der muss warten, bis der sich ausgezappelt hat. Und dann kann er kommen, weil er sonst selbst in Gefahr gerät. Aber Gott macht es jedenfalls so. Der wartet, bis du dich ausgezappelt hast. Leider ist es meistens so, wir sind nicht stark genug, um die Versuchung wirklich zu überstehen. Wir sind aber nicht schwach genug, damit wir gar nicht erst anfangen zu kämpfen. Es ist schon ganz gut, wenn wir an uns selbst verzweifeln, weil wir dann total auf den Herrn angewiesen sind. Und das ist eine gute Sache. Erfolg oder Misserfolg im geistlichen Kampf, im inwendigen Krieg, hängt davon ab, ob ein Christ die Hilfe des Heiligen Geistes, der in ihm wohnt, des Herrn, der durch den Geist in ihm wohnt, in Anspruch nimmt oder nicht. Ich meine, das ist ziemlich banal und nebulös. Natürlich wissen wir alle, ich kann ja nichts aus eigener Kraft. So beten wir, so singen wir und dann stehen wir auf und tun es doch in eigener Kraft. Unser Problem ist ja gerade, ja, wo ist denn da der Unterschied? Und wo ist da die Grenze? Ja? Wo merke ich denn, dass nicht doch ich das mache? Also, dass der Sieg abhängt vom Herrn und von seinem Geist, das ist völlig klar, aber das ist trotzdem noch ziemlich nebulös. Zu oft steht die Frage nach dem Wie im Raum. Wie macht er das? Galater 5, Vers 16, sagt es Paulus so. Ich sage aber, wandelt durch den Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Das ist also ganz eindeutig. Ja? Wandelt durch den Geist, dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Wenn ihr aber, ein bisschen später, Vers 18, durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr unter Gesetz. Ein nicht erneuerter Mensch, er wird immer von seinem Fleisch bestimmt sein, indem er den Begierden des Fleisches und den von Sünden durchsetzten Gedanken folgt. Das ist ganz normal. Der erneuerte Mensch, in dem es also der Geist Gottes wohnt, der kann jetzt vom Geist geleitet werden. Er muss aber nicht. Es ist nicht zwingend. Wenn ein Mensch die Stimme des Versuchers hört, und ihr wisst schon alle, wie das ist, jeder auf seinem Gebiet, das kann ganz unterschiedlich sein, dann ist er geneigt, so zu handeln, wie immer. Denn wir sind ja alles Traditionalisten. Ja, aus Gewohnheit machen wir bestimmte Dinge immer wieder so. Zunächst sind wir geneigt, das zu tun. Und bei einer scheinbar großen Versuchung wird ein Mensch überhaupt keinen Widerstand leisten. Aber wenn er in das Gesetz Gottes schaut, wenn er die Worte des Herrn Jesus vernimmt, dann wird ihm das natürliche Empfinden, also das gemeint jetzt das biblische, göttliche Empfinden, ein Stück zurückgegeben. Das göttliche Empfinden für Recht und Unrecht. Was ich tun soll und was nicht. Und in dem Moment ist er schon der Versuchung entronnen. Es ist sehr wichtig, die Leitung des Geistes zu verstehen. Wie ist das? Wie funktioniert das? Das hat weniger zu tun mit Eindrücken oder mit Gefühlen oder mit direkten Offenbarungen. Und trotzdem geschieht die richtige Entscheidung im ja, in dem Moment, wo es drauf ankommt, durch die Leitung des Geistes. Ja, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alles Mögliche anstellen können, sondern es meint, ich muss mich jetzt nicht anstrengen, irgendetwas zu befolgen, was Gott mir befohlen hat. Der Geist Gottes leitet mich. Ich muss nicht mehr die Lust des Fleisches vollbringen. Alle schlechten, sündigen Entscheidungen, die wir getroffen haben und die Verhaltensweisen, erfolgten nach dem Hören auf die verführerische Stimme des Fleisches und auf die Lügen der Welt, die das Fleisch natürlich anstachelten. Entscheidende Schlachten gewinnt oder verliert man, je nachdem, ob man der Stimme des Geistes folgt oder der Stimme des Fleisches. Und der Geist ist eine relativ leise Stimme in uns, der sozusagen, also so funktioniert, einfach, er erinnert mich. Der Herr Jesus hat das mal seinen Jüngern so gesagt, der Geist, wenn er kommt, das war noch vor Pfingsten, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Geist erinnert mich, das ist jetzt richtig. Das ist der erste Punkt sozusagen. Ja? Der, so wie ein Blitz durchfährt mich das, ich weiß jetzt, was richtig ist. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Wir wohnten damals noch in Burgstedt bei Chemnitz in Sachsen. Und ich war damals schon lange im Reisedienst und fuhr einen der berühmten Trabants. Und da bei so einer Art Fahrzeug, da, das war also nötig, dass man da ab und zu sich drunter legte. Nicht, dass der drüber fuhr, sondern dass man da verschiedene Dinge reparierte. Und da wollte ich irgendwas machen, irgendeine Schraube, die war also losgegangen. Automensch. Also, du verstehst das vielleicht gar nicht, bei deinen Autos passiert das nicht mehr. Aber da war eine Schraube locker und ich lag drunter und fummelte die so dran. Und es ging nicht. Das ging überhaupt nicht. Die ging nicht dran zu fummeln. Und wisst ihr, da liegen einem irgendwie garstige Verschen auf den Lippen, oder? Da möchte man irgendwelche Sprüche sagen, die alles andere als fromm sind. Da habe ich das gemerkt, wie das war. In diesem Augenblick wusste ich, wer mich da verleiten wollte, solche bösen Sprüche zu sagen. Und ich sagte mir, okay, und jetzt tue ich es gerade nicht. Und da habe ich automatisch gebetet. Selbst bei so einer doofen Sache, unter dem Trabant zu liegen, eine Schraube reinzumehren. Und das ist nicht auf Anhieb geklappt. Also Gott ist nicht so, ja, da fällt gleich ein Wunder vom Himmel runter und die Schraube ist automatisch dran. Da musste ich schon noch eine Weile fummeln, aber es ging. Ich hatte auf einmal die Geduld. Und es ging. Versteht ihr, so ist das ungefähr mit dem Geist Gottes. Er erinnert uns zunächst als erstes an das Ursprüngliche, an das, was wir in dieser Situation eigentlich machen sollen. Das zweite ist dann, dass ich weiß, ich schaff's ja eigentlich nicht, ich wollte ja gerade fluchen. Dass ich zu meinem Herrn mich wende und dass ich sage, Herr Jesus, jetzt, ich möchte, dass du geehrt wirst. Und vielleicht kannst du auch noch irgendwas anderes beten, kannst gleich für Tante Alma noch mitbeten, hast in einem Rutsch das alles weg, ist gar nicht so schlecht. Aber trotzdem, du tust jetzt was den Herrn ehrt, anstelle das Gegenteil von dem zu tun. Ja? So arbeitet der Geist. Das ist also nichts Mystisches. Es fällt dir ein. Zunächst. Und dann dem Herrn zu sagen, Herr, ich kann es nicht. Ich verzweifle an mir selbst. Ein Sieg kann erst dann erfochten werden, wenn wir die anderen Einflüsse aufgeben und uns dem Einfluss der Schrift öffnen. Ich meine, das fängt ganz normal an, dass wir zunächst auf andere Menschen angewiesen sind. Ja, andere Menschen helfen uns, erklären uns die Schrift. Übrigens, das ist ja eine äußerst wichtige Sache der Seelsorge. Seelsorge meint ja praktisch, die Schrift anzuwenden auf deinen einzelnen Fall. Wenn ich dir seelsorgerlich helfen will, dann muss ich in der Lage sein, das dir zu sagen, was Gottes Wort für deinen Fall sagt. Ja? Das ist also wichtig. Ganz am Anfang unseres Glaubenslebens sind wir noch häufig auf andere angewiesen. Wir sind in dem Wort unerfahren und haben noch keine infolge der Gewohnheit geübte Sinne. Das sagt die Schrift ganz positiv. Geübte Sinne. Also ja, ich weiß, was Gott will. Ich weiß es automatisch. Ich weiß deswegen, aha, jetzt lauert die Sünde vor der Tür. Weil ich nämlich Gottes Maßstab kenne. Es wird heutzutage nicht immer gefragt, wie der Geist denn nun wirkt. Die Antwort aber lautet ganz klar, er wirkt durch das Wort. Ja, wir lernen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden in der jeweiligen Situation. Es stimmt zwar auch, dass der Geist Gottes in anderer Weise wirken kann, er hat es in der Vergangenheit auch manchmal getan, aber er hat es heute vorgezogen, durch die Schrift zu wirken. Er hat sich ja selbst verfasst. Und deswegen steht ja, nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das meint doch nicht, dass ich also die große Bibel vom Rudi nehme und die jemand anders auf den Kopf haue. Das meint doch nicht Schwert des Geistes. Sondern Gottes Wort lehrt mich also, das anzuwenden. Es erinnert mich zunächst an das, was Gott will, in der jeweiligen Situation meines Alltags. Spurgeon sagte einmal so, kämpfe mit deinen Sünden, hau sie in Stücke, wie es der Samuel mit dem Agag getan hat. Keiner darf entkommen, verfahre so wie Eli mit den Propheten des Baal. Er hieb sie in Stücke vor dem Herrn. Also, der war noch sehr kämpferisch, der Spurgeon. Selbst der Herr hat in seinen Kämpfen immer das Wort Gottes als Waffe benutzt. Immer wieder hat er gesagt, wiederum steht geschrieben. Mit der Heiligen Schrift begegnete er den drei Versuchungen durch Satan in der Wüste. Oder wenn die Pharisäer anfingen zu diskutieren oder die Schriftgelehrten. Also wie oft hat er gesagt, ich habe das jetzt mal zusammen in meinem Computer zusammengesammelt. Wie oft steht da, also habt ihr nicht gelesen? Also ich war richtig verwundert. Ungeheuer oft, habt ihr nicht gelesen? Wisst ihr das gar nicht? Das waren ja die Schriftgelehrten. Und offensichtlich hatten die nicht richtig gelesen. Man kann manchmal zwar lesen und gar nichts verstehen. Der Geist Gottes hat immerhin einige Jahrtausende verstreichen lassen, oder mindestens, sagen wir mal, bei der Schrift, von der Entstehung der Schrift ungefähr, sagen wir mal, 1500 Jahre, bis die Schrift fertig war. So viel Zeit, so viel Energie hat er dran gesetzt, um die Schrift einzugeben. Ich sage es mal so ganz allgemein. Er steckt ja dahinter. Und meint ihr denn, jetzt legt er das beiseite, nach dem Motto, ja, der Geist der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und das sagen ja ernstlich manche Leute, ja, also da brauchen wir nicht mehr, also die Bibel, ja, der Geist sagt mir schon jetzt, was ich machen soll. Mann, oh Mann, wenn du die Bibel nicht kennst, da sagt ja irgendein Geist schon was, aber das hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Und das hat auch nichts mit dem zu tun, was Gott will. Also das meint ja was ganz, ganz anderes, wenn der Buchstabe tötet, das meint das Gesetz, die Forderungen Gottes, die töten dich natürlich, weil du nicht in der Lage bist, die zu halten. Das meint der Buchstabe tötet. Wenn du nicht lebendig gemacht worden bist durch den Geist Gottes, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, so zu leben, wie der Herr das will. Also, Gottes Geist will die Schrift benutzen und wir sollen lernen, sie zu gebrauchen in unserem Leben, damit wir auch gegen das Fleisch kämpfen können. 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Zusatz noch. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also der Geist Gottes hilft uns dabei, auch das zu verstehen, zu begreifen, was die Schrift sagt. Ein natürlicher Mensch, 1. Korinther 2, Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. So, und wie wirkt der Geist in uns? Der Geist stärkt uns durch das Wort und er ermuntert uns, dem Wort zu folgen, auch wenn das gegen den Augenschein ist. Wenn die Schrift aber sagt, und das weißt du in diesem Augenblick, er hat dich daran erinnert, an Dinge, die du schon früher mal gelernt hast, in der Sonntagsschule oder in der Gemeinde oder sonst wo. Er erinnert dich daran und er ermuntert dich, dem Wort zu folgen. Noch einmal, der Geist wirkt nicht ohne das Wort. Und das Wort nicht ohne den Geist. So haben das unsere Glaubensväter in Deutschland früher manchmal gesagt. Das ist eine sehr wichtige Sache. Als Beleg dafür könnte man noch sagen, in der Heiligen Schrift ist es oft so, dass vom Geist fast das Gleiche ausgesagt wird wie vom Wort. Zum Beispiel im Epheserbrief steht, Epheser 5, Vers 15, und ich drehe, werdet mit dem Geist erfüllt. Und dann wird eine ganze Anzahl Dinge gesagt. Im Kolosserbrief steht fast das Gleiche unter dem Motto, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und dann werden auch so eine ganze Menge Dinge ganz ähnlicher Art oder fast die gleichen gesagt. Es ist dasselbe. In 2. Timotheus 3, Vers 16, diese Kardinalstelle für die Inspiration der Schrift, da steht geschrieben, das sagt Paulus, interessanterweise eine sehr praktische Sache. Ja, wir denken, dass ja, die Bibel ist inspiriert und dann steht sie irgendwo im Glasschrank. Das reicht nicht aus, sondern da steht die Schrift, also wurde Theopneustos, also die ganze Schrift ist Gott gehaucht, so kann man übersetzen, und dann steht und nützlich. Und da steht eine ganze Menge Dinge, zur Überführung zum Beispiel, zur Zurechtweisung, zur Ermahnung. Dazu ist die Schrift da, diese inspirierte Schrift ist dazu da, dass sie dich zurechtweist, das heißt, dir die richtige Richtung weist, dich ermahnt, dir den Weg zeigt, wo es lang geht, wo du wirklich lang laufen kannst. Die Schrift überführt uns. Überführung ist ein Werk des Geistes. Wort Gottes und Geist Gottes sind überhaupt keine Gegensätze. Wenn also wir von daher sprechen, von einer Leitung durch den Geist, dann heißt das, das ist ein Leben nach dem Willen des Herrn. Der Geist Gottes kann niemals jemand leiten, etwas zu tun, was nicht dem Willen des Herrn entspricht. Das gibt es ja leider manchmal auch bei jungen Leuten im gemeindlichen Umfeld. Ja, ja, aber der Herr hat uns so geführt. Er hat mich geführt zu einem Mädchen, das gar nicht gläubig ist oder so. Das ist ein Unding. Das war nicht der Herr, der dich da geführt hat. Das war dein Ich, das dich geführt hat. Nichts anderes. Niemals wird der Geist, der die Schrift eingegeben hat, dich woanders hin leiten, als im Sinn dieses Wortes Gottes. Ganz eindeutig. Und es steht nicht geschrieben, man soll die Leute dadurch bekehren, dass man sie heiratet. Es ist was anderes, wenn man verheiratet ist. Da stehen auch sehr eindeutige Sachen in der Schrift, das ist keine Frage. Aber das geschieht eben nicht automatisch. Der Geist ist eine Person. Entscheidend ist daher unsere Beziehung zu ihm. Und der Geist kann betrübt werden. Er kann gedämpft werden. Und das beeinflusst natürlich seine Wirkungsmöglichkeit in meinem Leben. Ist er betrübt worden, dann kann ich nicht erwarten, dass er mich erleuchtet und mich führt. Wenn ich ständig ungehorsam bin, kann ich nicht erwarten, ja, dass ich jetzt also eine klare Weisung vom Herrn empfange. Außer zur Buße. Wenn wir nicht unsere Sünde erkannt und bekannt haben, können wir nicht erwarten, dass er uns durch das Wort stärkt. Deswegen steht zum Beispiel auch geschrieben, wenn wir beten, also wenn die Brüder beten, sollen sie heilige Hände aufheben. Also bitte, diese Gebetshaltung ist erlaubt in der Bibel, im Neuen Testament. Mindestens für die Brüder. Denn da steht es ausdrücklich da. Also, da steht hier, heilige Hände aufheben. Das heißt, es ist doch zwecklos, wenn du betest und vorher gesündigt hast oder dich vorher gestritten hast mit deinem Bruder, es sei denn, du bittest um Vergebung. Gott können wir niemals was vormachen. Setzen wir uns ehrlich dem Geist Gottes aus, dann fängt es an. Auch der Sieg. Und haben wir den ersten Sieg errungen, wird es wieder viel leichter in den nächsten. Johannes 17, Vers 17, betet der Herr, heilige sie durch die Wahrheit. Ja, unser Heiligungsleben, auch der Kampf gegen die Sünde, hängt zusammen mit der Wahrheit Gottes. Und er sagt, dein Wort ist Wahrheit. Hier haben wir also die große Angriffswaffe, deren richtigen Einsatz jeder Gläubige lernen muss. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Du musst also lernen, umzugehen mit diesem Wort der Wahrheit, dieses Wort anzuwenden auf die konkrete Situation. Aber noch etwas, ich glaube auch generell gilt das so, die Wahrheit bezieht sich auch auf unser persönliches Leben. Die Wahrheit ist eine Waffe, mit der es niemand im ganzen feindlichen Lager aufnehmen kann. Die Wahrheit ist eine Waffe, die der Teufel nicht hat. Der weiß nicht, was das ist, Wahrheit. Der Vater der Lüge kennt sie nicht. Und mit dieser Waffe kann es niemand im Arsenal des Feindes aufnehmen. Es gibt keine Waffe, die der Feind hat, die etwas Vergleichbares wäre gegen die Wahrheit. Liebe Geschwister, aus diesem Grund ist es auch so wichtig, dass wir die Wahrheit sagen, Gott gegenüber. Oder wo uns jetzt als Gläubige Sünden bewusst geworden sind, dass wir die Sünde bekennen. Wo ein Mensch anfängt, die Wahrheit zu sagen, hat der Teufel keine Macht mehr. Da kann er nichts dagegen tun, also völlig hilflos. Er hat gegen die Wahrheit nichts entgegenzusetzen. Satan besitzt, wenn ich mal das Wort aus dem Epheserbrief umdrehen darf, Satan besitzt keinen Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile des Wortes Gottes auszulöschen. Er hat keine Chance, die setzen immer. Die sitzen. Er kann nichts dagegen machen. Er muss weichen, wo das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes Platz hat. Das Wort Gottes in unserem Leben und die Wahrheit Gottes genauso in unserem Leben. Liebe Geschwister, wir dürfen in den Kriegen des Herrn eins niemals tun, nämlich die Waffen des Feindes benutzen. Also, die sind nicht nur untauglich und weniger wirksam als die göttlichen Waffen. Diese Waffen des Feindes werden uns immer versagen lassen. Also zum Beispiel, da will jemand ein Zeugnis sagen. Also, du solltest niemals auf den Gedanken kommen, etwa zur Ehre des Herrn zu übertreiben. Wenn du ein Zeugnis sagst, du musst sagen, was Wahrheit ist. Also, du musst das nicht so langweilig wie möglich sagen, das hat ja niemand behauptet. Aber du musst alles wahr sagen. Du darfst weder deine Sünden übertreiben, die du vor deiner Bekehrung begangen hast, noch darfst du dein gutes Leben anschließend übertreiben, als ob du jetzt jeden Tag happy wärst. Ja? Also das darf nicht sein. Also keine Waffe des Feindes oder indem du andere Brüder austrickst. Ja, indem du dich mit deinem Ich wieder mal vordrängelst. Keine Waffe des Feindes funktioniert im geistlichen Leben. Der Geist kann dich nicht stärken und dich nicht einsetzen, wenn Lug und Trug das Schwert in deiner Hand sind oder die Schwerter. Willst du dem Bösen wirklich widerstehen, dann wird er von dir weichen. Zücke das Schwert des Geistes, das Schwert der Wahrheit, wenn er naht. Wenn wir lesen, Epheser 6, etwa die ganze Waffenrüstung, am Schluss davon steht noch eins, das Gebet. Eigentlich ist das kein eigener Teil der Waffenrüstung. Das Gebet wird gar nicht als Waffe hier beschrieben, sondern als Element, das immer dabei ist. Mit allem Gebet und Flehen, Epheser 6, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Der Herr Jesus trat in der Stunde der Versuchung erfolgreich seinen Feinden entgegen, gerade in Gethsemane. Er hatte gebetet, während die Jünger schliefen und natürlich versagten. Guck mal, was haben die gemacht? Als die Feinde kamen, der Herr Jesus stand vor ihnen ganz ruhig und gelassen. Er hat furchtbar gekämpft. Er hat furchtbare Angst gehabt, der Herr Jesus. Das steht geschrieben so. Und dann steht er ganz ruhig da und sagt, wen sucht ihr? Und als er das gesagt hat, da ging also von diesen Worten eine solche Kraft aus, dass sie sich da länger lang hingelegt haben, rückwärts. Sind auf den Rücken gefallen, allesamt. Und die Jünger? Was haben die gemacht? Na, Petrus hat es immerhin noch probiert, fleischlich natürlich, hat zugeschlagen, Schwert, immerhin den Kampf eröffnet gegen eine ganze kleine Armee und hat aber nicht gut getroffen, der wollte dem einen den Schädel spalten, hat nur das Ohr getroffen. Und das musste der Herr Jesus dann wieder heilen. Das heißt, er hat versagt. Petrus hat versagt, er wollte für seinen Herrn kämpfen, er tat es mit fleischlichen Mitteln. Die anderen Jünger haben genauso versagt, die sind abgehauen. Die haben nicht standgehalten, die haben nicht mitgebetet. Der Herr Jesus hat so sehr gebraucht, dass sie für ihn gebetet hätten und da war es vorbei. Sie haben auf dem Schlachtfeld geschlafen, anstatt zu beten. Das ist hart und schwer. Gebet ist die Triebkraft für alles. Spurgeon sagt, unsere ganze Kraft liegt im Gebet. Da liegt sie wirklich, liebe Geschwister, und aus diesem Grund gibt es auch keine Entschuldigung für unser Versagen. Wir können jeweils den höchsten und den mächtigsten Herrn anrufen. Jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann es uns gerade einfällt, wann wir Hilfe brauchen. Immer können wir das tun. Und wenn du versagst, ist es, weil du ihn nicht angerufen hast, weil du nicht wachsam warst. Übrigens, das Gebet ist auch ein Mittel, über das der Satan gar nicht verfügen kann. Das hat er nicht. Er hat die Wahrheit nicht. Er hat das Wort, das verwendet er schon manchmal, aber er verdreht es dann, verwendet es in einem anderen Zusammenhang, um dann was herauszubekommen, was dann gar nicht stimmt. Aber er hat den Geist nicht, er hat das Gebet nicht. Es gehört uns ein riesiges Vermögen und der Herr warnt uns vor der Vernachlässigung. Und wir wissen alle, gerade an dieser Stelle haben wir schon so viele Schlachten verloren. Lasst uns an dieser Stelle nicht schwach werden. Lasst uns die Hilfe des Herrn anrufen. Lasst uns zum Thron der Gnade gehen, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Hilfe zur rechten Zeit. Dann werden wir es brauchen. Es ist keine Schande, immer wieder zu beten. Es ist keine Schande, zu beten, wenn man unter dem Trabant liegt oder wenn man die dreckige Wäsche wäscht. Es ist keine Schande, im Gegenteil. Darum geht's gerade. Nicht, dass ich pausenlos beten müsste und nicht mehr weiß, also wie ich ein Computerprogramm schreiben muss. Aber warum darf ich nicht helfen, wenn ich warum darf ich nicht beten, wenn ich am Computer sitze? Ich darf es zu jeder Zeit. Möge uns der Herr das geben. Unser größtes Problem sind wir selbst. Wir kämpfen oft in eigener Kraft. Aber wenn wir beten, bitten wir den um Hilfe, der allein Hilfe geben kann. Lasst uns die Hände zu ihm ausstrecken, immer wieder.